wofür kämpfen wir? Ist doch viel schwieriger, sich eine Welt ohne Rassismus vorzustellen, ohne Sexismus vorzustellen. Wie sieht diese Welt aus? Das ist ja genau unsere Kinder, die werden doch diese Welt gestalten. Also müssen sie ja ins Gestalten kommen.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Wir sprechen nie ab, wie wir anfangen. Deshalb sagen wir jetzt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kleine Pause. Und wir hatten tatsächlich jetzt auch eine etwas längere Pause, ne?
Ja.
Ja, genau. Und jetzt gerade sind wir total aufgeregt, weil wir nehmen eine Live-Folge auf. Das haben wir schon seit einem Jahr ungefähr nicht mehr gemacht, mindestens. Und wir haben eine unfassbar tolle Gästin heute, die uns hier gegenüber sitzt. Und wir würden uns riesig freuen, wenn du dich unseren ZuhörerInnen vorstellen würdest.
Okay, ja, vielen Dank. Ich bin Natasha Kelly. Ich bin Wissenschaftlerin, Autorin, Kuratorin. Ich glaube, das umfasst das, was ich mache. Also ich arbeite in unterschiedlichen Bereichen, durch unterschiedliche Kanäle, eigentlich aber immer zu schwarzer deutscher Geschichte.
Vielen Dank. Darum soll es heute ja auch ein bisschen gehen. Auch von mir erstmal ein Hallo. Dieses Mal quasi tatsächlich aus der Teeküche, zumindest aus der Küche, wenn auch nicht in der Schule. Aber natürlich fangen wir auch dieses Gespräch damit an, dass wir erstmal so ein bisschen schauen, was hat eigentlich das, was du machst, vielleicht auch mit dem Thema Schule zu tun oder mit dem Thema Bildungssystem. Ich sage jetzt bewusst schon System, ne? Das ist bestimmt auch ein Wort, was dann immer mal wieder fallen wird. Und wir fragen unsere Gästinnen am Anfang ja immer, ob sie mit uns eine kleine Geschichte, Anekdote, Erfahrung teilen wollen, die im weitesten Sinne was mit dem Thema Schule zu tun hat. Fällt dir da irgendwas ein?
Ja, also vielleicht erstmal die Frage, was hat das mit dem Thema Bildung zu tun? Sehr viel sogar, weil wir müssen ja Wissen dekolonialisieren. Das, was in deutsche Curricula von der Grundschule bis zur Hochschule vorkommt oder beziehungsweise nicht vorkommt, ist ja Thema, nämlich schwarze deutsche Geschichte, Gegenwart, Zukunft, schwarze Kunst, schwarze Kultur, Fragen zur schwarzen Ästhetik, kommt ja alles nicht vor. Und von daher bin ich ja mit der Arbeit, die ich mache, immer bemüht, Zugänge zu schaffen, gerade für LehrerInnen, wie ihr es seid, zum Beispiel Ansätze zu finden, um dieses Thema mit aufzunehmen in den Unterricht zum Beispiel. Also da ist eine direkte Verbindung. Und zu einer Anekdote, das hängt nämlich auch wirklich eng damit zusammen. Ich weiß noch, als ich am Gymnasium war und mir immer gesagt wurde von meinen LehrerInnen, dass ich es nie schaffen werde, Abitur zu machen. Ich habe es dann geschafft. 20 Jahre später kriegte meine Tochter das selber zu hören. Sie wird nie Abitur schaffen, hat ein fantastisches Abitur gemacht, viel besser als meins, by the way. Und diese Kontinuität ist etwas, was mich geprägt hat. Ne? Also mehr tat es noch weh zu sehen, dass es meine Tochter dieselben Strukturen durchlaufen musste wie ich und dasselbe zu hören gekriegt hat wie ich und dass sich von Generation zu Generation nichts verändert. Und an dem Punkt sind wir jetzt, wo ich irgendwie mir denke, diese Kontinuität muss durchbrochen werden, vor allem im Bildungssystem und es muss sich wirklich was ändern. Hm.
Ja, vielen Dank, dass du das teilst. Wie das so ist, wenn man sich analog trifft, haben wir ja gerade auch schon viel gequatscht und uns ausgetauscht und haben unter anderem ja auch über diesen Punkt gesprochen, dass man nämlich merkt, je länger man auch vielleicht diese Arbeit macht oder sich mit diesen Themen auseinandersetzt, dass man immer wieder, dass sich immer wieder Dinge wiederholen. Das kämpfen wir die ganze Zeit, egal mit welchem Ismen wir uns beschäftigen, immer wieder ähnlich ablaufen und dass man ganz oft in so ein Reagieren gezwungen wird, statt selber zu kreieren. Und vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen beschreiben, was so deine Ansätze sind. Jetzt natürlich nicht nur in Bezug auf das Schulsystem, sondern insgesamt, wie können wir das denn schaffen oder was könnte ein Weg sein, dass wir da nachhaltig was verändern und eben nicht die Tochter deiner Tochter dann vielleicht wieder die gleichen Erfahrungen machen muss, sodass wir uns im Kreis drehen und uns irgendwann ja auch erschöpfen. Also mit uns, ne, unterschiedlichste Menschen, die irgendwie versuchen, was zu verändern.
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich zu verstehen, dass Rassismus strukturell ist, ne? Und sich dadurch eben genau diese Kontinuitäten ergeben, weil wir versuchen ja sehr oft, ein strukturelles Problem auf der individuellen Ebene zu bekämpfen. Damit verändern wir aber nichts, sondern wir müssen ja die Strukturen verändern, und damit sich auch auf der individuellen Ebene etwas verändert. Also dazu vielleicht mehr gleich, aber zu der Frage tatsächlich, das ist ja eigentlich das eigentliche Problem, warum sich ja immer alles wiederholt oder wir das Gefühl haben, dass wir gegen Windmühlen kämpfen, weil wir immer auf der individuellen Ebene eben ansetzen, ne? Und zwar und sozusagen nicht die Ursache bekämpfen, sondern nur die Symptome und immer ständig nur ein Pflaster drauf machen, ne? Anstatt also ich benutze an der Stelle immer gerne das Beispiel vom Zahnarzt, ne? Dass wenn wir zum Zahnarzt gehen, du hast Zahnschmerzen und der Zahnarzt zieht deinen Zahn und du denkst, ah, endlich gehst nach Hause, die Betäubung lässt nach und du denkst, scheiße, auf gut Deutsch gesagt, ich habe ja immer noch Zahnschmerzen, ja, und der Zahn ist raus, aber die Schmerzen sind nicht weg. Und dann gehst du am nächsten Tag hin und er merkt erst, oh, ich muss ja eine Wurzelbehandlung machen. Und erst wenn er die Wurzel zieht, dann gehen ja die Zahnschmerzen weg. Und das ist das, was wir im Kontext von Rassismus auch machen müssen, im Kontext von allen Ismen machen müssen. Wir müssen ja eine Ursachenbekämpfung machen. Wir müssen ja die Wurzel ziehen und nicht den Zahn. Und deswegen ist das, kommen wir immer in diese Schleife rein, ne? Dass sich ständig Sachen wiederholen über Generationen hinweg, weil wir immer dazu neigen, den Zahn zu ziehen, ohne eine Wurzelbehandlung zu machen.
Jetzt haben wir ja in der Schule tatsächlich ein System mit bestimmten Strukturen. Und wenn man das darauf jetzt mal übertragen würde, dann ist ja so die Frage, es ist immer so ein bisschen leichter gesagt als getan, dass man sagt, ja, man muss Strukturen verändern. Man muss die Lehrpläne umkrempeln und so weiter. Das würden wir uns vielleicht alle wünschen, aber man macht das ja nicht mal eben so. Und meine Frage stellt sich dann so ein bisschen, läuft es dann nicht doch wieder über Individuen, die das einfordern, die das irgendwie erkennen, und brauchen die dann Unterstützungssysteme oder wie können die aussehen? Weil auch wir sprechen ja jetzt in diesem Podcast immer wieder darüber, ja klar, wir brauchen andere Themen, wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, dass man sowas bräuchte wie auch immer man es dann benennt, wie ein Fach, das Antidiskriminierung heißt oder so, oder keine Ahnung, Menschlichkeit oder wie auch immer man es dann betiteln wollen würde, das kommt immer wieder auf. Und da bleibt ja dann letztlich so ein bisschen so ein Fragezeichen hängen. Wie macht man das denn eigentlich? Also was wären denn Möglichkeiten, da wirklich ranzugehen, wenn man ja gar nicht die Macht hat, weil das System so ist, wie es ist?
Also ganz klar braucht es Individuen. Also gerade als Soziologin sage ich ja immer, die kleinste Einheit der Gesellschaft ist ja der Mensch, ne? Aber wir sind ja soziale Wesen. Also das heißt, wir agieren ja in bestimmten Strukturen. Und das kann sein der Verein, das kann sein Schule als Institution, das kann bis hin zu einem Staat sein, ne? So. Und natürlich braucht es das individuelle Handeln, damit sich Strukturen verändern, das ist klar. Aber ich glaube, wir dürfen nicht ergebnisorientiert an die Sache ran, sondern müssen prozessorientiert rangehen. Wir müssen ja erstmal ins Handeln kommen. Aber um ins Handeln zu kommen, brauchen wir einen Handlungsrahmen vielmehr. So, und dieser Rahmen ist wiederum strukturell gesetzt. Was können wir machen, was können wir nicht machen? Was dürfen Lehrerinnen in eurem Fall, was dürfen sie halt nicht? So, und da sind euch ja oft dann halt tatsächlich die Hände gebunden. Es geht ja nicht darum, dass ihr nichts machen wollt und nichts macht, sondern dass ihr streckenweise nichts machen könnt. Und dieser Handlungsrahmen ist ja vorgegeben vom Gesetz. Und da sind wir wieder bei den Strukturen. Ob es jetzt Landesgesetze sind, Schulgesetz etc. pp. Und da braucht es gesetzliche Verankerung und gegebenenfalls gesetzliche Veränderungen, um eben einen entsprechenden Handlungsrahmen zu kreieren, in dem Individuen strukturell handeln können und beziehungsweise Strukturen verändern können. Also das eine hängt mit dem anderen sozusagen zusammen. Und dann sind wir nämlich wieder bei der Machtfrage. Ja, also wer setzt den Rahmen, ne, sozusagen? Oder wer kann ihn erweitern? Wer kann ihn aber im schlimmsten Fall ja auch verkleinern, ne? Also verengen, sozusagen. Und deswegen müssen wir ja eher wieder weg von diesem Individuellen, beziehungsweise anders gesagt, wir müssen ja vom Individuellen auf das Strukturelle kommen. Na, also wir müssen ja, jeder Einzelne von uns kann ja nur begrenzt was machen in einem vorgegebenen Rahmen. Also müssen wir uns ja die Frage stellen, wie können wir den Rahmen verändern, damit wir auch unser Handeln entsprechend erweitern können, wenn das Sinn macht. Ja, wir haben ja beispielsweise, um das jetzt wieder auf den Bildungskontext zu übersetzen, es gibt in Deutschland Schulpflicht. Das ist eine strukturelle Vorgabe, vorgegeben vom Gesetz. So. Bedeutet, jedes Kind muss zur Schule. So. Das ist doch strukturell vorgegeben. Ne? Wir müssen aber jetzt dahin gehen und sagen, aber wenn jedes Kind dann zur Schule gehen muss, dann muss jedes Kind auch dieselbe Voraussetzung haben, auch eine Schule zu besuchen. Und da fängt es ja schon an, problematisch zu werden, dass eigentlich schon nach der 4. Klasse oder je nachdem, in welchem Bundesland du bist, wie lange die Grundschule dann auch geht, dass dann schon entschieden wird, ob du später eine Universität besuchst oder nicht. Weil ja schon durch diese Dreiteilung, die sich ja auch stark verändert hat, wo es ja auch klar geworden ist, das ist eine strukturelle Einschränkung eigentlich, was den Handlungsrahmen einer jeden Schülerin eigentlich begrenzt für das Leben auch, ne? Das wird ja schon nach der Grundschule entschieden. Komme ich auf die Hauptschule, komme ich auf Realschule, Gymnasium, ausweichen tun ja sehr viele jetzt momentan über Gesamtschulen, ne? Also da ist man dann ein bisschen entspannter. Ich erinnere mich so zu meiner Schulzeit, da gab es ja dann Förderklassen, Sonderschulen. Das war der einzige Weg für Menschen, die so aussehen wie ich, ne? Also egal wie gut oder wie schlecht ich in der Schule war, mir wurde eine Zukunft abgesprochen. So, und das sind halt ganz klare Dinge, die strukturell verändert werden können, indem wir uns generell erstmal diese Dreiteilung anschauen müssten, für wen ist es gut, für wen ist es nicht gut. Wer hat Zugang zum Gymnasium und damit später auch Zugang zu Universitäten? Wenn nämlich dann die Schülerinnen später bei mir ankommen, wurde schon arg gefiltert, dass im Prinzip schwarze Studierende oder Studierende of Color in der Regel nicht bei mir sind. Ne? Und das kann sich ja früh schon verändern, indem wir früh schon die Strukturen verändern. So. Natürlich müssen aber auch die Universitäten sich verändern. Also ich will das jetzt nicht nur auf die Schule schieben, sondern, und so geht es dann halt weiter. Ne? Also um Strukturen zu erklären, vielleicht im Bildungsbereich, worum es da tatsächlich geht. Wir denken aber immer, jeder Einzelne kann nur was machen. Und ich glaube, ja, jeder Einzelne sollte auch was machen und auch vor allem definitiv bei sich selbst anfangen, sich zu bilden und sich das Thema anzunehmen und dann auch selber zu gucken, was kann ich tun, welchen Rahmen ist mir gegeben und wie kann ich gegebenenfalls diesen Rahmen verändern, ja.
Würde ja auch bedeuten, dass wir über Lehramtsausbildung sprechen.
Ganz genau, da sind wir nämlich bei den Universitäten wieder angekommen. Na, also wer wird Lehrerin heutzutage? Also das finde ich ja streckenweise echt erschreckend. Wenn ich mich noch an meine aktive Zeit als Studentin erinnere, neben wen ich teilweise gesessen habe, die dann Lehramt studiert haben, da habe ich irgendwie gedacht, du hast ja nicht mal die Verantwortung für dich selbst. So, wie willst du die Verantwortung für Kinder später übernehmen? Okay, wir lernen alle dazu, I get it. Aber auch inhaltlich, die Curricula, die müssen ja auch dementsprechend angepasst sein. Ne? Also was lernen Lehramtsstudierende? Um was vermitteln sie? Was ich eben halt auch ganz schlimm finde, ist, dass Lehramt kein NC hat. Zum Beispiel. Also das ist eins der Fächer. Eigentlich willst du, dass dein Kind von den Besten lernt, oder? Und das ist ja in Deutschland nicht gegeben. Also du kannst ein Larifari-Abi haben und ein Lehramt studieren, wo ich dann irgendwie sage, müsste es nicht eigentlich genau umgekehrt sein, dass eigentlich die Besten lehren, weil eine Schülerin ist auch nur so gut wie ihre Lehrerin. Ne? Also und das finde ich halt auch, ist etwas, was wir wirklich nochmal neu denken müssen. Ne? Also was, wie gut ist das Wissen, was überhaupt dann bei unseren Kindern ankommt?
Wie würdest du denn, mir gehen dann immer direkt so viele Sachen durch den Kopf, weil ich an tausend Themen gleichzeitig denke. Aber vielleicht können wir ein bisschen ins Konkrete auch gehen. Wir haben zum Beispiel eine Frage bekommen, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, ich forsche zu schwarzer Geschichte, ich habe viel darüber publiziert, das muss Einzug nehmen oder mehr Einzug nehmen. Ich will jetzt auch nicht den Leuten, die da schon viel zu machen, absprechen, dass sie es nicht machen. Aber eben strukturell braucht es mehr Einzug auch schwarzer deutscher Geschichte in beispielsweise Curricula. Jetzt kennst du natürlich nicht jedes Schulbuch und nicht jedes Geschichtsbuch, aber du hast dich ja damit intensiv auseinandergesetzt. Was wären denn für dich so wirklich die ersten Forderungen, die du beispielsweise für Curricula stellen würdest, damit man vielleicht mal so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommt, was damit tatsächlich gemeint ist?
Also wir haben natürlich erstmal die klassischen Fächer, nenne ich die jetzt mal, ja. Also Fächer, die es zu meiner Zeit dann halt auch noch gab, ne. Also wir haben ja viele neue Fächer sozusagen, die gab es ja vor 20 Jahren gar nicht, ne. Also wir haben ja Deutsch, wir haben ja Geschichte sozusagen, das sind ja die klassischen Fächer. Und dann haben wir Sprachen, Englisch, Französisch meistens, ne, also europäische Sprachen. So, wenn wir uns aber mit schwarzer Geschichte beschäftigen, dann meistens nur im Englischunterricht, in einem US-amerikanischen Kontext. Das ist schon problematisch. Natürlich ist die Geschichte wichtig und es soll nicht raus aus dem Englischunterricht, aber es muss ja rein in den Deutschunterricht, ne? So, dass wir uns nämlich auch mit schwarzer deutscher Geschichte beschäftigen. Das führt nämlich auch dazu, dass wir ja wegverortet werden als Schwarze, ne? Also wir gehören ja überall hin, nur nicht nach Deutschland. Wenn wir uns aber mit deutscher Sprache beschäftigen, mit deutscher Geschichte beschäftigen, dann wissen wir, dass es schon seit jeher schwarze Menschen in Deutschland gab, im deutschsprachigen Raum gab, bis in die Gegenwart. So, das wäre eine Art, die Curricula zu erweitern. Also das Schwarzsein nicht nur auf den US-amerikanischen Kontext zu begrenzen. African-American History, Versklavung gab es in Deutschland auch. Es gab eine Zeitalter der Versklavung. Es gab Kolonialisierung. Na, da sind wir beim nächsten Stichpunkt. Der Kolonialismus kommt auch nur rudimentär vor. Es ist häufig auch so ein Projektthema, nenne ich das jetzt mal, ja, also was ja dann, wenn, dann maximal über Projekttage läuft, habe ich ja auch schon oft ganz viele Projektwochen gemacht mit Schulen. Guter Ansatz, aber nicht ausreichend, nicht genug. Also es muss wirklich in den Regelunterricht rein. So, dann haben wir aber auch Fächer wie, also damals hieß es bei mir Werte und Normen, ich weiß nicht, Sachunterricht oder Ethik oder wie es in den verschiedenen Schulen heißt, wo wir in Menschenrechtsbildung rein müssen. Weil der Schutz vor Diskriminierung ist ein Menschenrecht. Und das ist die Ebene, auf der wir dieses Thema heben müssen. Ich finde es eigentlich sehr traurig, wie banal es verhandelt wird. Als ob jeder dazu eine Meinung haben darf. Obwohl wir natürlich in einer Demokratie leben und jeder soll auch seine Meinung haben. Aber wenn es um Menschenrechte geht, die sind indiskutabel laut United Nations Convention. Na, das heißt, die sind gesetzt. Und was wir auch wissen, ist, dass das eine Menschenrecht nicht durch das andere aufgehoben werden darf. Sprich, Meinungsfreiheit ist auch ein Menschenrecht, sowie Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit und so weiter und so fort. Aber Schutz vor Diskriminierung ist auch ein Menschenrecht. Und das heißt, dass ich in meiner Freiheit, ob es jetzt Meinungsfreiheit ist oder, ist nicht grenzenlos. Und ich kann nicht dem Schutz vor Diskriminierung übergehen. Das sind Dinge, die lehren wir in Menschenrechtsbildung. So, das passiert nicht, zumindest nicht verpflichtend. Und das ist das, wo wir hinkommen müssen, auch zukunftsgerichtet. Ne? Also müssen wir ja in weniger uns mit ja, humanistisch-philosophischen Fragen beschäftigen und die Aufklärung, was ja tatsächlich eher gegen schwarze Menschen auch stark war und mehr in die Menschenrechtsbildung kommen. Ne? Also wohin hat die Französische Revolution geführt sozusagen? Ne? Also wie wirkt sie heute? So, das sind ja genau diese Kontinuitäten, um die es ja geht. Ne? Wir stecken aber so in der Vergangenheit fest, ohne uns tatsächlich eine Zukunft vorzustellen. Und da bin ich beim nächsten Thema. Afrofuturismus zum Beispiel, visionäres Denken. Ob es jetzt über die Kreativfächer wie Kunst, Musik, das muss sowieso viel stärker, finde ich, überhaupt diesen Liberal Arts Ansatz in deutschen Schulen, damit wir überhaupt ins Imaginieren kommen. Ne? Also wir wissen alle, wogegen wir kämpfen, hoffentlich spätestens seit 2020. Ja, also gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Kapitalismus, gegen den Klimawandel, gegen. Aber wofür kämpfen wir? Ist doch viel schwieriger, sich eine Welt ohne Rassismus vorzustellen, ohne Sexismus vorzustellen. Wie sieht diese Welt aus? Das ist ja genau unsere Kinder, die werden doch diese Welt gestalten. Also müssen sie ja ins Gestalten kommen. Und das ist ja auch überhaupt etwas, was nicht passiert. Wir lernen sie nicht, kreativ zu sein, kreativ zu denken, kreativ zu handeln, weiter zu denken, als was wir selbst denken. Das ist doch wichtig. Ja, also es gibt viele Punkte, wo wir ansetzen können. Und mich wundert es immer wieder, warum es nicht getan wird eigentlich. Also ich könnte jetzt so weiter und weiter und weiter und weiter, weil irgendwie so, und ich denke mir so, das kann ja nicht so schwer sein eigentlich, die Strukturen so auszurichten, dass diese Rahmen gegeben werden, eben weiterzukommen, weiterzudenken und nicht irgendwie uns im ewig gestrigen aufzuhalten. Das ist ja das, was wir so ein bisschen tun. Ne? Als Gesamtgesellschaft meine ich jetzt. Ja.
Jetzt kommt die Geschichtslehrerin.
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wahnsinnig historisch werden will, wo wir ja eigentlich gerade bei dem Weg nach vorne und der Vision und der Imagination sind, was ja ganz, ganz wertvolle Instrumente sind, um Zukunft zu gestalten. Mir ist jetzt gerade ein ganz spannender Gedanke gekommen. Ich habe die ganze Zeit, als ihr euch hauptsächlich unterhalten habt, habe ich innerlich die Frage quasi in mir bewegt, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir Strukturen ändern müssen auf ganz verschiedenen Ebenen und wir wissen natürlich alle mittlerweile, welche Mechanismen dazu führen, dass diese Strukturen sich nur sehr langsam, sehr beharrlich oder auch gar nicht ändern. Das hat sehr viel mit Macht, mit Verhältnismäßigkeiten und so weiter zu tun. Glaubst du, es gibt einen realistischen Weg, so wie du den jetzt ja im Grunde genommen für diesen kleinen Kosmos Schule gezeichnet hast? Du hast gesagt, wir müssen viel mehr visionär arbeiten, wir müssen viel mehr konstruktiv, viel mehr mit dem, was wir wollen und nicht mit dem, was wir bekämpfen, sozusagen arbeiten. Wäre das auch ein Weg für Politik, für Bildungsarbeit auf struktureller Ebene, für die Menschen, die letztlich diese Strukturen erarbeiten, bearbeiten, neu schaffen können?
Ich glaube, dass es für alle Bereiche gilt, definitiv. Mhm. Ne? Also nicht nur Bildung. Es geht, ich meine, wir hatten ja Black Lives Matter und die klare Forderung war Defund the Police. Auch in Deutschland. Diese Forderung wurde überhaupt nicht verstanden, behaupte ich mal. Dass es ja irgendwie so als Angriff gegen die Polizeiinstitution gewertet wurde. Darum ging es aber, wenn, als visionäres Konzept, sich vorzustellen, wenn die Polizei doch als Institution Macht vertritt und wir Machtstrukturen verändern wollen, müssen wir doch auch die Polizei verändern, als MachtvertreterInnen sozusagen, als Institution, die Macht vertritt. Das können wir natürlich nur über die Ressourcen machen, ne? Also sprich über das Geld, über die Aufgabenverteilung. Welche Aufgaben soll in Zukunft die Polizei übernehmen? Das ist mit dem Schlagwort Defund the Police gemeint gewesen. Das hat ja überhaupt gar keiner verstanden als visionäres Konzept, als Zukunftskonzept, als gesellschaftsveränderndes Konzept, ne? Wenn du doch Gesellschaft verändern willst, musst du die Machtstrukturen verändern. Wenn du die Machtstrukturen verändern willst, musst du Macht umverteilen. Wenn du Macht umverteilst, musst du Geld umverteilen. Da sind wir immer wieder beim Geld. Und dann sind wir doch beim Schlagwort Defund the Police. So, das war ein zukunftsweisendes Konzept, eine zukunftsweisende Forderung, ja, die in Deutschland komplett untergegangen ist, wie ich finde, obwohl wir hier auch ein ganz großes Problem mit der Polizei haben, mit Racial Profiling haben, etc. pp. Ich will gar nicht anfangen mit den Morden oder Uri Jalloh etc. Na, also das ist ja komplett untergegangen zugunsten weißer Empathie. Und das kann es nicht sein. Also das ist ja ein Ungleichgewicht, ja. Also wir machen uns Gedanken darüber, wie weiße Menschen sich fühlen, dass sie jetzt langsam über 1000 Jahre später entdecken, dass wir hier ein Rassismusproblem haben, kümmern uns aber nicht um einen Uri Jalloh, der in einer Polizeizelle in Dessau verbrannt wird. Ja, also das ist doch ein Verhältnis, das kann doch so nicht stehen bleiben. Ja, und das ist das, was, wo ich denke, dass wir weniger, dass wir uns erstmal alle locker machen müssen, ja, wenn es um ganz klare Forderungen geht. Wer diese Forderungen nicht versteht, erstmal bitte nachfragen, denn die haben alle ihren Sinn und sind alle zukunftsweisend. Angefangen von Defund the Police bis hin zu einer Forderung nach Black Studies an Universitäten. Es geht nicht darum, dass nur schwarze Leute dann irgendwie unterrichtet werden, sondern es geht ja darum, dass eine andere Perspektive neben dem Eurozentrismus in deutschen Wissenschaften, in der deutschen Wissenschaft Eingang findet. Dass es afrozentrische Diskurse ermöglicht. So. Und nicht, wir schauen uns Afrika aus einer eurozentrischen Perspektive an. Das ist nicht das, was wir fordern. Ja. Und entsprechend an dieser Stelle muss finanziert werden. Und solange nicht finanziert wird, solange nicht das Geld dahin kommt, wo die Communities ganz klar direkt von profitieren, haben wir nicht antirassistisch gehandelt. Basta. Also
ich finde das so wichtig. Also ich würde ja jetzt am liebsten so mitschreiben und sagen, hier Manifest, das müssen wir jetzt endlich mal festschreiben, weil ich glaube, dass da tatsächlich ganz oft so ein Denkfehler, den du jetzt gerade auch beschrieben hast, so drin liegt, wenn wir über strukturelle Veränderungen nachdenken. Weil viele Forderungen wirken, glaube ich, auf eine Dominanzgesellschaft, wie auch immer man es nennen möchte, als Gefahr. Und sobald wir das wahrnehmen, sprechen wir aber nur noch darüber und sprechen nicht mehr darüber, ja, aber was ist denn der Status quo und wo ist denn die Gefahr permanent? Denn die liegt ja eben nicht da. So, und was ist das, was wir daraus kreieren? Da sind wir wieder bei diesem Wort, kreieren könnten, wenn wir uns diese, von mir aus auch diese Angst, Sorge, was weiß ich was, die kann man ja auch erstmal hinnehmen. Ist ja okay, wenn die da ist, aber dann tatsächlich, wie du sagst, sich zu entspannen und zu sagen, okay, aber lass uns doch mal gucken, was sind denn Visionen, was sind denn Möglichkeiten? Und das meine ich jetzt nicht im Sinne einer Bereicherung wieder, ne? Also da ist, glaube ich, auch so ein Spannungsfeld, wo man vorsichtig sein muss, wer dann aussucht, was machen wir nicht, sondern tatsächlich schaut, okay, wir sind doch alle in einer Gesellschaft gerade mit ganz vielen Dingen total unzufrieden. Wir rocken den Planeten runter, wir verschließen die Augen davor, was eigentlich in den nächsten 50 Jahren passieren wird. Wir machen immer weiter, immer weiter. Ob das jetzt das Schulsystem angeht oder auch andere Systeme, Politik, was auch immer. Also ich glaube, gerade an diesem Zeitpunkt jetzt könnte man da so ein ganz pessimistisches Licht drauf werfen. Aber das ist ja total bremsend. So. Und den Ansatz, den du beschreibst, das ist ja was, wo man sagen würde, letztlich ist das doch menschlich, zu sagen, lass uns darauf besinnen und zu gucken, was können wir machen und mit unseren Ängsten, Gefahren und so weiter umgehen. Deshalb musste ich gerade immer so schmunzeln, weil ich das auch, glaube ich, in dem Podcast schon so oft gesagt habe, ich verstehe es manchmal nicht, dass das nicht was Positives sein kann in einer Welt oder für viele irgendwie nichts Positives zu sein scheint, sonst hätte man ja nicht diese ganzen Hürden, in einer Welt, die doch eh schon so krisenbehaftet ist und einfach niemand wirklich zufrieden ist mit dem Status quo in ganz vielen Richtungen und wir daraus aber nichts machen.
Ja. So, es ist ein Stichwort Rehabilitation. Ich glaube, das passt es. Mhm. Das passt ganz gut. Ne? Also wenn ich noch so eine kleine, ich bin ja eine Storytellerin eigentlich, ne? Aber so eine Anekdote, um das zu veranschaulichen. Wenn wir als Eltern zusehen müssten, wie unser Kind stürzt, ne? Und sich wehtut und auf einmal blutet das Knie, ja? Dann tut uns das weh. Dann geht ja so ein Schlag durch uns durch und du denkst so, mein Kind, so, ne? Und dann wollen wir natürlich unser Kind ganz schnell verarzten, sehen aber, oh, damn, beim Stürzen hat er sich auch noch den Unterschenkel gebrochen. So, dann müssen wir ja zum Arzt gehen und der Arzt verarztet natürlich den Unterschenkel mit Gips und keine Ahnung, welche medizinischen Maßnahmen da erfolgen müssen. Der guckt sich ja nicht den Arm an, das ist ja schon mal das Erste, ne? Sondern der guckt sich das kaputte Knie an und macht einen Gips und erstmal der Knochenbruch in der Tiefe muss ja heilen. So, dann muss ich ja jetzt erstmal mit meinem Kind natürlich durch eine Rehabilitation durch, ne? Und ich will ja die positive Kraft sein. Ich will ja sagen, okay, shit happens, Bein ist kaputt, aber ich muss das ja jetzt wieder in Bewegung kriegen, so. Na, ich will ja jetzt, dass es meinem Kind wieder gut geht, dass es wieder läuft. Ich klebe da ja jetzt nicht ein Pflaster drauf eben, sondern tatsächlich, ich brauche einen Gips, ne? Und ich muss ja wieder laufen lernen und was es dann halt alles braucht. Und es braucht Zeit vor allem. Es braucht Zeit, um zu heilen, bis dieses Kind dann wieder vollständig gehen kann. Zurück bleibt immer eine Narbe. Ja, das nehmen wir ja in Kauf. Das ist ja das, also wirklich, wenn wir das übersetzen auf die antirassistische Arbeit, ist es ja genau das. Wir müssen ja in diese Rehabilitation kommen. Zurückbleiben wird eine Narbe. Was wir aber nicht machen dürfen, ist jetzt zu sagen, okay, wir behandeln es jetzt gar nicht. Oder wir nehmen es jetzt zum Arzt und behandeln den Arm anstatt, ne, das Bein. Das ist ja, was passiert, ne? Dieses, anstatt sich jetzt wirklich ganz gezielt die Probleme anzugucken, da wird dann weggeguckt und da wird jetzt die Mutter behandelt, weil sie Schmerzen hat, weil das Kind leidet, ne? So, das ist ja das, was gemacht wird, ne? Weiße Leute und ihre Empathie wird jetzt behandelt, dass sie das jetzt bitte nicht so schwer nehmen mit dem Rassismus. Währenddessen leidet das Kind nach wie vor, nämlich schwarze Menschen und POC-Communities. Für uns hat sich ja nichts verändert, außer dass jetzt vielleicht sichtbar geworden ist, dass das Bein tatsächlich kaputt ist. Ne? Können wir bitte einen Gips haben? Jetzt müssen wir noch fordern. So, ne? Das ist ja schon traurig genug. Und statt dass dann die Gesamtgesellschaft dahergeht und sagt, so, wir machen jetzt einen Gips drum und gehen jetzt in diese Rehabilitation. Wir müssen ja jetzt irgendwie diesen historischen Schmerz müssen wir ja verarbeiten. Das historische Leid oder den historischen Bruch, sage ich jetzt mal. So. Und dass das eben genauso lange dauern wird, wie es halt dauert. Und dass wir nicht irgendwie in 2 Tagen wieder alle gehen werden können. Das funktioniert so nicht. Wir müssen aber eben genau diese positive Energie jetzt haben, um zu sagen, hey, wir gehen jetzt, wir machen jetzt diese Rehabilitation gemeinsam, weil letzten Endes ist ja die Gesellschaft krank. Ne? Also die Gesellschaft ist ja das, was ja im Prinzip ja, was denn die Behandlung braucht, ganz genau. Aber wir neigen ja dazu, dann wieder das auf so einer individuellen Ebene zu reduzieren und erstmal uns die Empfindlichkeiten weißer Leute und was denn weiße Leute denken, fühlen, wollen, machen, tun können und so, wo ich dann inzwischen wirklich kein Mitleid mehr habe, weil es nervt, muss ich wirklich ganz klar sagen, es nervt. Ihr seid nicht das, es geht nicht um euch, so. So, es geht nicht um euch, sondern es geht um das verletzte Kind, sage ich jetzt mal. Ja, was überhaupt Teil dieser Gesellschaft erstmal werden muss. Ja, und da müssen wir dann jetzt nämlich ins Handeln kommen. Und das ist doch auch eine zukunftsgerichtete Perspektive. Nämlich, welche Maßnahmen zur Rehabilitation in Anführungsstrichen braucht es denn? Ne? Und wie kriegen wir diese Maßnahmen implementiert, also strukturell implementiert? Wie kriegen wir sie finanziert? Wie kriegen wir sie verpflichtend? Ne? Und nicht entweder gibt's oder nicht, entweder läufst du oder nicht, oder na, und ich überlasse das der Mutter, nein, sondern das Kind wird ja Teil eines Rehabilitationssystems. Na, so. Und die Mutter unterstützt das Kind doch. Und es geht leider echt nicht um ihren Schmerz, den ich ihr nicht absprechen will. Na, gerade als Mutter. Natürlich tut es mir weh, wenn mein Kind sich weh tut. Aber es ist nicht mein Schmerz, sondern der Schmerz meines Kindes. Und so müssen wir anfangen, das jetzt mal zu verstehen, worum es nämlich eigentlich geht. Ja, und da, das ist der nächste Schritt, der wirklich, wirklich kommen muss, damit wir auch aus diesem Dilemma rauskommen. Also falls diese Story Sinn macht. So.
Ja, absolut. Also. Ja, ja, ich glaube, die hilft total.
Ja, die hat sehr, sehr gut geholfen. Ich fand das gerade mega anschaulich und vor allem, finde ich, hat es nochmal so gut gezeigt. Du hast eingangs gesagt, wir sollten nicht ergebnisorientiert arbeiten, sondern prozessorientiert. Und diese weiße Verletzlichkeit, um die es jetzt auch ging, und ich kann da nur zustimmen, dass absolut das wichtig ist, den Fokus an eine ganz andere Stelle zu setzen. Und einfach auch, das ist ja sogar dann für die Dominanzgesellschaft eine positive Handlungsweise, weil sie ja ins Handeln kommen kann und nicht verharren muss in ihrem Bereuen, in ihrem Schmerz, in ihrem in ihrer Reflexion über das, was passiert ist, wer ich bin, welchen Teil in der Struktur, die rassistisch ist, welchen Teil nehme ich da ein. Das gehört alles mit dazu, aber es geht ja eigentlich um das Kind, um in deiner Metapher zu bleiben. Und dann muss ich ja einfach schauen, weil es unser aller Verantwortung ist letztlich, wie kann ich in diesem Heilungsprozess hin zur Gesundheit sozusagen, welche Schritte kann ich gehen, was brauche ich, was muss ich machen, auch vielleicht um dauerhaft Wiederverletzungen zu vermeiden. Ne? Auch das ist ja auch ganz wichtig, finde ich, dass das unsere Aufgabe ist, um nicht wieder an den Punkt zu kommen, was du auch eingangs schon gesagt hast, dass deine Tochter sehr ähnliche Erfahrungen im Schulsystem gemacht hat, aber viele, viele Jahre später.
Genau, und wie kriege ich die Hürde weg, über die mein Kind gestolpert ist, sozusagen. Ne? Also, weil sonst wird ja immer wieder über dieselbe Stelle gestolpert. So.
Oder andere.
Genau, und immer wieder über die Generationen später ist diese Hürde immer noch da und es wird immer an derselben Stelle gestolpert, weißt du, so. Und das ist ja das, was dann die strukturelle Veränderung bedeutet, die Hürde muss doch weg. Na, also ansonsten sitzen unsere Kinder immer wieder mit gebrochenen Beinen, da, so. Die Hürde muss doch weg, die Barriere muss doch weg, es müssen doch Zugänge geschaffen werden, das ist doch. Also für mich ist das eigentlich eine sehr simple Erklärung.
Es ist ja auch total, also ich glaube, es ist wirklich logisch, das zu hören. Und man hängt vielleicht dann oder es stockt manchmal an diesen Punkten, wo man sagt, okay, aber was bedeutet das jetzt? Weil ich bin ja erstmal nur als eine Person in einer bestimmten Position und mir sind diese Sachen vielleicht klar oder vielleicht nach dieser Podcast-Folge klar und trotzdem beendet man die Folge und steht dann da und denkt, und jetzt? So, ne? Und oder bei der Lektüre oder und so weiter. Und ich glaube, da kommen wir dann wieder, oder ich weiß nicht, ob das ein sich Kreis schließen ist oder ob das dann ein ergänzender Punkt ist, wenn wir auf das Schulsystem gucken, glaube ich, wieder auch zu so Punkten, dass auch sowas wie Rassismuskritik oder all das, was du beschrieben hast, nicht funktioniert ohne beispielsweise eine Kapitalismuskritik, ohne beispielsweise den Blick auch darauf zu wenden, was wollen wir eigentlich mit unserem Schulsystem? So wirklich so ganz banal, ist eine Riesenfrage, aber gleichzeitig auch irgendwie eine relativ einfache Frage. Also es ist so beides, dass man denkt, okay, was möchten wir eigentlich? Was möchten wir mit unseren, was möchten wir unseren SchülerInnen beibringen? Ist es wirklich ein kritisches Denken? Ist es wirklich eine Pädagogik so im Sinne von Bell Hooks, auch wenn ich auch nicht alles übertragen würde auf einen deutschen Kontext, aus dem amerikanischen Kontext und so weiter, aber wollen wir eine kritische Pädagogik? Wollen wir, dass kreiert wird, dass visionär gedacht wird? Oder wollen wir Systeme aufrechterhalten? Oder haben wir Angst, dass wir dann Systeme dekonstruieren, die uns aber auch Sicherheit schaffen, die ja aber leider nur eine vermeintliche Sicherheit sind in einer Welt, die ja sowieso schon sorry für die Wortwahl, aber die ja eh schon am Arsch ist, so gefühlt. Ne?
Nein, wir wollen intersektionale Gerechtigkeit. Mhm. Intersektionale Gerechtigkeit ist Social Justice 2.0. Das hat Dr. Emilia Roig vom Center for Intersectional Justice mir mal wirklich gesagt. Es ist so hängen geblieben, dieser Satz. Ne? Und das, was du beschreibst, ist genau das. Du nennst sogar Bell Hooks. Intersektionalität ist eine schwarze feministische Ansatz, weil es seit jeher, seit der Versklavung zum Einsatz kommt. Und jetzt sehen wir, wie wichtig Intersektionalität im deutschen Kontext ist. Das ist nämlich diese ganze Bewegungen sich ja auch zusammentun müssen. Ne? Also ich kann nicht den Kapitalismus bekämpfen, ohne den Rassismus zu bekämpfen. Ich kann nicht Klimagerechtigkeit erzeugen, ohne Rassismus abzubauen und so weiter und so weiter und so fort. Wir leben ja in einer Machtmatrix. Das heißt, dass wir uns ja jetzt in einem nächsten logischen Schritt verbinden müssen, diese Bewegungen sich verbinden müssen, diese Überschneidungen sichtbar werden müssen und an diesen Stellen angesetzt werden müssen. Das ist das eine. Und weil du gezielt in diesem Kontext ja auch Bell Hooks benannt hast, Bell Hooks hat ja die Pedagogy of Freedom vertreten. Das ist doch ein ganz klarer, zukunftsweisender Ansatz. Na, also Freiheit ist doch eine Vision, unsere aller Vision gewesen. Wenn wir uns in die Geschichte zurückdenken, wollten doch die Deutschen sich vom Nationalsozialismus befreien. Das war doch ein Streben nach Freiheit. Das war doch eine zukunftsgerichtete Vision. Schwarze Menschen, wir stehen immer noch und sehnen uns nach Freiheit. Freiheit in der Form von Gleichberechtigung, dass uns nämlich genau diese Menschenrechte, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, auch zuteil werden. Ja? Das fängt an mit Bewegungsfreiheit bei Refugees bis hin zu dass tatsächlich unsere Würde unantastbar wird, weil das ist sie noch nicht in diesem Land. Und das ist ja das, was man, wo wir ja hin müssen und wo auch Pädagogik ja hin muss. Da bin ich ja wieder bei der Menschenrechtsbildung. Das ist doch genau Bell Hooks. Ja, Pedagogy of Freedom ist doch, was sie gefordert hat. Ja, und ja, weiß ich nicht. Ich
denke da immer daran, so, falls Verlage zuhören, bitte endlich mal übersetzen und herausgeben, die pädagogische Trilogie. Es war bei uns schon öfters großes Thema. Wir haben es mittlerweile irgendwie als PDF-Dokument von Bekannten bekommen. Es gibt, glaube ich, in ganz Berlin auch, ist jetzt ein bisschen Werbung, habe ich das nur auf Englisch einmal bei She Said gesehen. Als eine Ausgabe, 45 €, weil es die Texte nicht gibt auf
Teaching
Deutsch.
Teaching to und so. Transgress, ja, das genau. Ist einer der wichtigsten
Absolut.
Bücher.
Warum ist das nicht, also, nicht in der Regel?
Ja. Also, ne, spätestens jetzt nach Bell Hooks Tod sollte man wirklich daran gehen, auch diese Dinge zu. Es gibt nicht viele Sachen aus dem US-amerikanischen Kontext, die anwendbar sind. Das finde ich halt wichtig, nochmal zu betonen. Aber es gibt eben Sachen, die es sind. Und dazu gehört definitiv die Arbeit von Bell Hooks. Und die wird auch schon seit den 90ern übersetzt. Ich habe sie ja auch übersetzt, eins ihrer Texte in meinem Buch oder übersetzen lassen in meinem Buch. Und es muss auch weitergehen, weil diese Konzepte, wir sehen zum Beispiel The Pedagogy of Freedom, ist ja übersetzt in Theater der Unterdrückten. Das geht ja auf dieses Konzept zurück. Auf Paul Freire, wenn ich den Namen richtig ausspreche, geht es ja zurück. Aber das ist ja genau dieser Ansatz, Pädagogik der Freiheit. Ne? Also Teaching to Transgress ist ja das, was ich ja in meinem Klassenzimmer, und es ist eigentlich egal, wie klein oder wie groß die Schülerinnen bis Studierende in dem Moment sind. Wenn meine Studis mein Seminar verlassen, dann will ich wissen, dass sie wissen, wie sie die Theorie, die sie gelesen haben, draußen in the real world anwenden. Das ist ja das, was diese Transgression bei Bell Hooks ja bedeutet. Ne? Also, dass wenn ich nicht mein Klassenzimmer danach ausrichte, dass das, was sie lernen, anwendbar wird, dann hat das, was ich lehre, keinen Mehrwert.
Und ne? auch Anwendung im Raum selber.
Genau, ich. Ganz ja, genau. Also, ganz damit ja, fängst du ja an. Ja. Ne? Also, ja. Klar. Aber das macht ja gerade die Uni nicht.
Nein.
Also ist ja,
ich bin vor 3 Jahren, das kann ich ganz ehrlich sagen, 2, 3 Jahren oder so drauf gestoßen. Und zwar über eigene Lektüre, Verweise hinzu. Es gibt, glaube ich, eine Bachelorarbeit, ich packe das auch nochmal in die Shownotes, die sich mit Bell Hooks auseinandersetzt. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Irgendwie so. Und ich habe, als ich es gelesen habe, dachte ich so, what the fuck? so, warum? Und ich habe Pädagogik studiert. Das
es
ist
gibt
mein
ein ganz tolles Buch von Belinda Kasim-Kaminski.
Genau.
Ja, ich wollte gerade sagen,
genau,
sie hat das nämlich für den österreichischen Kontext oder zumindest für den deutschsprachigen Kontext übersetzt, was das bedeutet. Und das kann ich auch empfehlen. Das ist wirklich wichtig. Wir müssen doch, also endlich aus unserer Suppe raus, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir befinden uns gerade in so einem Sumpf, habe ich manchmal das Gefühl, wo eigentlich die Ansätze, die Lösungsansätze da liegen und wir sie gekonnt ignorieren. Ne? Also wirklich gezielt ignorieren oder ich weiß nicht, aus Überheblichkeit, ist es eine deutsche Überheblichkeit, warum wir diese Dinge ignorieren oder woran liegt das eigentlich? Ja, aber wir müssen das Rad nicht neu erfinden, wir müssen einfach nur danach greifen.
Und das ist, glaube ich, auch was auch ein bisschen die Gefahr jetzt gerade beinhaltet, dass wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, man dann in so einen ganz krassen Aktionismus kommt und das Gefühl hat, ich muss jetzt was verändern, ich kann jetzt Rassismus an meiner Schule abschaffen. Und das ist natürlich auch ein Nicht-Wertschätzen all der Kämpfe, die es vorher schon gab. Ne? Also da besteht ja auch eine Gefahr, dann zu meinen, okay, wir machen jetzt alle Diversity und dann haben wir das Problem gelöst und als hätten all diese Menschen das nicht schon über Jahrhunderte, Jahrzehnte versucht. Und ich glaube, also in dieser Erkenntnis steckt auf der einen Seite sowas wie, okay, ich muss geduldig sein, so, und das ist vielleicht auch anstrengend, aber auf der anderen Seite kann das auch zu Beruhigung führen, dass es sich lohnt, weiterzumachen und weiter zu kreieren und eben nicht nur wieder im Einzelnen zu reagieren und irgendwie nur, wie du am Anfang gesagt hast, gegen irgendwas zu sein, sondern zu überlegen, wie können wir das, was schon da ist, nutzen, um weiterzugehen und Neues irgendwie zukunftsorientiert dann zu etablieren auch irgendwie.
Ja. Genau, weil im Aktivismus liegt auch eine Kraft, eine positive, ne? Es ist ja nicht nur alles negativ.
Absolut.
Wir sitzen auf heißen Kohlen, wie man so schön sagt. Wir hatten jetzt so viele schöne Schlusswörter. Gibt es etwas, was du LehrerInnen uns stellvertretend für alle LehrerInnen als Hausaufgabe mit auf den Weg geben wollen würdest?
Ja, also ich denke, weil das Problem liegt ja im System, wie gesagt, ihr müsst euch weiterbilden. Ja, also über individuelles Lernen bis hin zu Workshops, die ihr auch kollektiv ja einfordern könnt an euren Schulen, zu sagen, dann soll die Schule oder das Land mal eine Weiterbildung finanzieren in diesem Bereich, an dem sich alle Lehrerinnen beteiligen müssen, dass das auch verpflichtend wird, sich dafür einzusetzen. Das, finde ich, ist wirklich, glaube ich, der erste Schritt. Also bevor ihr aus einem Nichtwissen versucht zu handeln, müsst ihr Nichtwissen in Wissen übersetzen sozusagen, also umwandeln. Ihr müsst ja in euch Wissen aneignen. Ohne das geht's nicht. Und das ist der erste Schritt, finde ich, sich weiterzubilden, sich selbst weiterzubilden, sich auf dem Weg zu machen, um dann erst den Schülerinnen, die in euren Klassen sitzen und die wirklich direkt von Rassismus betroffen sind, in irgendeiner Weise unterstützen zu können. Und ohne das, würde ich schon fast sagen, richtet ihr mehr Schaden an, als was ihr denen am Ende helft. Also deswegen der erste Schritt selbst, sich weiterbilden, Hausaufgaben machen, lesen, lest mein Buch, lest jedes andere Buch zu diesem Thema. Ich will jetzt hier keine Eigenwerbung machen, es ist ja genug da inzwischen, wie gesagt. Und macht euch auf den Weg.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Wir packen natürlich alle Bücher und so nochmal in die Shownotes und können da auch nochmal eine große Empfehlung aussprechen, aber da kann man dann alles nachlesen und sich auf den Weg machen. Ja. Es war richtig schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung, ne? Und bis bald.
Und danke fürs Zuhören. Ja.